You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Und damit herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten hier an diesem 24. Mai auf diversen freien Radios zu empfangen und mitzuhören. Wir widmen uns heute kurz einem Thema, das irgendwie nicht wegzubringen ist seit knapp einem Jahr. Es geht um G20 und um alles rund um G20. Des Weiteren blicken wir auf ein Urteil in einem Prozess in Saalfeld zu Angriffen am 1. Mai, die dort stattgefunden haben, auch vor einiger Zeit. Und ja, beginnen tun wir eben mit diesem Rückblick, ist es eigentlich nicht, mit neuen Erkenntnissen, sagen wir mal so, im Bereich rund um G20. Die Diskussion und Aufklärung um Straftaten bei G20 findet kein Ende, aber neue Details. So geschehen bei einer Zeugenbefragung durch den Rechtsanwalt Lino Peters. In einem Gerichtsprozess gegen einen G20-Gegner befragte Peters einen Polizeizeugen. Dieser ist angestellt bei der Polizei Sachsen. Der Polizist gab an, bei der Demonstration Welcome to Hell am 6. Juli 2017 als Tatbeobachter in der Demonstration eingesetzt gewesen zu sein. Dazu hätten er und drei weitere Kollegen sich schwarz gekleidet und vermummt zwischen die Demonstrierenden gemischt. Dadurch haben er und seine Kollegen offiziell eine Straftat begangen, und zwar genau die Straftat, die als Vorwand genutzt wurde, um die Demonstration am 6. Juli nicht nur aufzulösen, sondern mit Wasserwerfern und Knüppeln auseinanderzujagen.
Wenn sich da Beamte, Polizeibeamte in Zivil, vermummen schon am Anfang, dann bedeutet das natürlich auch, dass sie allein dadurch andere ermuntern, sich auch zu vermummen. Ein zweites Problem ist ja, diese Polizeibeamten hätten sich laut § 12 des Versammlungsgesetzes bei dem Versammlungsleiter melden müssen. Mir ist nicht bekannt, dass sie sich dort gemeldet haben. Also die Polizei hat keine Skrupel, scheint mir, sich zum Beispiel an das Versammlungsgesetz nicht zu halten, wenn es ihrer Sache dient, nämlich ihrem Ziel dient, diese Versammlung zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt, nämlich gleich zu Beginn, aufzulösen. Und das ist für mich die Brisanz dieser sächsischen Tatbeobachterinnen und Tatbeobachter in Zivil und vermummt, dass sie sozusagen dazu beigetragen haben, den Anlass für diese Polizeigewalt zu liefern. Jetzt ist das ganz unwahrscheinlich, dass es nur sächsische Polizisten gab und auch nur aus dieser einen Einheit. Tatsache ist ja, die Tatbeobachter kennen sich untereinander nicht. Ich gehe davon aus, dass das die Spitze eines Eisbergs ist.
Das meint Christiane Schneider. Sie ist bei der Partei Die Linke und Mitglied der Hamburger Bürgschaft. Zudem sitzt sie im Sonderausschuss der Bürgschaft zu G20. Diese Spitze des Eisbergs jedoch klingt danach, als habe die Polizei einen Provokateur in die Demonstration geschickt, um die Situation geplant eskalieren zu lassen. Der Republikanische Anwaltsverein veröffentlichte bereits einen Tag vor der Demonstration, am 5. Juli 2017, eine Pressemitteilung, in der vermutet wird, dass die Polizei ohnehin nie die Absicht hatte, die Demonstration Welcome to Hell loslaufen zu lassen.
Seit Wochen werden wir von der Polizei, dem Verfassungsschutz und der Politik mit Meldungen über die Gefährlichkeit und Gewaltbereitschaft der zur Demonstration erwarteten militanten Szene versorgt. Die vermeintliche Anzahl angeblich gewaltbereiter Demonstrationsteilnehmer steigt ebenso stetig wie die durch sie begründete Gefahr für die Sicherheit und Ordnung. Nun allerdings ist ein Wunder geschehen, denn seit heute liegt die Anmeldebestätigung für die morgige Demonstration Welcome to Hell vor. Sie enthält nicht eine einzige Auflage. Das ist ein derartig krasser Widerspruch zu dem wochenlangen Propagandagetrommel von der heranrollenden Gewaltwelle, dass zu befürchten ist, dass die Polizeiführung bereits jetzt entschlossen ist, die Demonstration überhaupt nicht stattfinden zu lassen.
Wenn man eine Demo anmeldet, bekommt man meist nach einiger Zeit die Auflagen von der Polizei. Da steht dann zum Beispiel drin, dass Fahnenstangen nur 2 Meter lang und 2 Zentimeter dick sein dürfen, dass keine Seitentransparente erlaubt seien, wie viel Dezibel laut eine Demo maximal sein darf und ähnliches. Oft klagen Anmelder gegen solche Auflagen, oft bekommen sie recht. Die Welcome to Hell-Demo bekam keine einzige Auflage. Seit dem 5. Juli 2017 ist also klar, dass da irgendwas nicht stimmte. Und nun kommt dazu die Vermutung, dass mehrere Polizeibeamte in der Demonstration bewusst dafür gesorgt haben, einen Grund für die Zerschlagung der Demonstration zu liefern. Dieser Einsatz eines Agent Provocateur ist nicht unwahrscheinlich. Es gab in der Vergangenheit, besonders nach den Protesten um Stuttgart 21, Äußerungen von Polizeibeamten, die genau das bestätigten Und bereits während G20 wurden die Vermutungen laut, dass manche Ausschreitung nicht von denen begangen wurde, denen sie zugeschrieben wurde. Trotzdem fehlen eben oft die Beweise, denn die Polizei lässt sich ungern in ihre Akten sehen. Auch im Rahmen des Sonderausschusses zeigt sich die Polizei abweisend. Das berichtet Christiane Schneider.
Wir erfahren ein bisschen was aus den Akten, das machen wir auch öffentlich. Wir erfahren von vielen Seiten was, das machen wir auch öffentlich. Aber wir können nicht so richtig in den Kern der Sache stoßen und schwarz auf weiß sagen, zum Beispiel, die hatten über 100 Tatbeobachter in der Welcome to Hell Demonstration. Was ist meine Vermutung? Das waren Dutzende, das waren nicht vier, das waren Dutzende. Das ist aber nur eine Vermutung, das kann ich jetzt nirgendwo beweisen. Und das ist unser Problem und das tropft an der Behörde, das tropft an dem Innensenator, das tropft an der Polizeiführung, tropft das ab. Also es sieht überhaupt nicht so aus, als gäbe es irgendeinen Ansatz bei der Hamburger Polizei, irgendwelche Konsequenzen zu tragen. Ich erinnere mal, das fing ja an mit Entenwerder, mit der Verhinderung des Aufbaus eines vom Gericht genehmigten Camps. Damit fing das ja an. Und Herr Dudde steht aber völlig unangefochten, sowohl politisch unangefochten von Seiten der Regierungsfraktion und des Senats und juristisch bisher auch, steht er da und ist quasi der Held von G20.
Keine Konsequenzen und immer noch zu wenig Beweise. Um die zahllosen Fälle von Polizeigewalt um G20 aufzuklären, müsste die Polizei, wieder einmal, gegen sich selbst ermitteln und gegen ihre Interessen handeln. Aber auch die Regierungsfraktionen in Hamburg sind verantwortlich für die Vorbereitung und Durchführung des G20-Gipfels und seiner vermeintlichen Sicherheit. Kein Wunder also, dass auch bei einigen Parlamentariern wenig Interesse besteht, die eigene Karriere aufs Spiel zu setzen, indem man die Geschehnisse um den G20-Gipfel aufklärt. Die Polizeigewalt, die Polizeitaktik und auch die nun stattfindenden Gerichtsprozesse rund um den G20 sind ein Skandal, aber ein Skandal, der zum Alltag geworden ist. Aber wie kann man für Aufklärung sorgen? Wie für Konsequenzen? Diese Fragen müssen nicht nur konkret gestellt, sondern vor allem praktisch und konsequent beantwortet werden. Politisch, medial, in den Gerichten und auf der Straße.
Wir blicken nach Thüringen. Im Amtsgericht Rudolfstadt kam es am 14. Mai zu einer mündlichen Urteilsverkündung in einem Prozess gegen zwei angeklagte Neonazis. Zunächst wollen wir noch einmal auf die Hintergründe des Prozesses blicken. Vor 3 Jahren, am 1. Mai 2015, demonstrierten über 700 Neonazis auf einer Demonstration von der rechten Partei Der Dritte Weg in Saalfeld in Thüringen. An dem Tag kam es zu mehreren gewalttätigen Übergriffen von Neonazis auf Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten, Journalistinnen und Journalisten. Eine Gruppe von 80 bis 100 Neonazis kam scheinbar verspätet am Saalfelder Hauptbahnhof an und bewegte sich dann ohne polizeiliche Begleitung durch die Innenstadt in Richtung des Startpunkts von der rechten Demonstration. In der Nähe des Marktplatzes traf die Gruppe auf 3 Jugendliche, die sie wohl aufgrund ihres Aussehens als Linke oder Punks identifizierten. Die Neonazis schlugen ohne Vorwarnung und brutal auf die Jugendlichen ein, ein Augenzeuge filmte die Situation und holte Hilfe. Erst beim Auftauchen von Polizei lassen die Neonazis von den Jugendlichen ab. Nach knapp 3 Jahren kam es nun zu dem Prozessauftakt am 24. April. Die Staatsanwaltschaft Gera klagt 2 Beschuldigte an. Beiden wird vorgeworfen, bei dem Angriff auf die Jugendlichen beteiligt gewesen zu sein. Außerdem ist der Angeklagte aus Dresden auch wegen Aufruf zu Landesfriedensbruch und dem Versuch, einen Polizisten mit einer Fahnenstange zu schlagen, angeklagt. In der Nebenklage des Prozesses haben sich 2 der betroffenen Jugendlichen angeschlossen. Christine Pietschik, die Nebenklageanwältin eines Betroffenen, gibt einen Einblick in die politischen Hintergründe der Angeklagten.
Der Angeklagte aus Halle hat schon allein an seiner Kleidung sehr, sehr klar gemacht, wo er steht politisch. Also er trug einschlägige Marken der rechten Szene. Und man weiß auch zumindest aus den Hausdurchsuchungen, dass wir da auf jeden Fall jemanden vor uns hatten, der ganz stark verankert ist in der rechten Szene. Es kam dann auch zur Verlesung von Vorstrafen und da auch von den Urteilen und den zugrunde liegenden Sachverhalten. Und auch da hat man schon gemerkt, dass diese Person seit mehr als 20 Jahren zumindest sich in gewaltbereiten rechten Kreisen aufhält und da auch immer tätig wird gegen Andersdenkende und den vermeintlichen politischen Gegner. Der Angeklagte aus Dresden ist auf gar keinen Fall ein unbeschriebenes Blatt. Der war auch nach einem verlesenen Urteil aus der Vorzeit schon an gewaltsamen Übergriffen auf Journalisten beteiligt. Und wir hatten eine Zeugin, also von der Nebenklage wurde beantragt, eine Zeugin zu laden, die im Rahmen eines Verfahrens wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung in Dresden gegen die Freie Kameradschaft Dresden Aussagen zu diesem 1. Mai in Saalfeld gemacht hatte. Und die hat auch gesagt, das wurde ihr auch vorgehalten, dass der Angeklagte aus Dresden zu so einer Art Reisegruppe gehörte. Die nannten sich Reisegruppe 44. Und da sind Personen zusammen zu Demonstrationen angereist und dass es in diesem Vorfeld auch zu zumindest Kommunikation vorher gab, wie man sich zu Gewalt stellt und dass man da nicht abgeneigt war. Also da haben wir auf jeden Fall jemanden, der in einer politisch organisierten Szene in Dresden verankert ist und der kein Kneipenschläger ist.
Die Angeklagten wurden zu relativ hohen Haftstrafen verurteilt. Der Angeklagte aus Halle wurde zu 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt und der Angeklagte aus Dresden zu 3 Jahren und 6 Monaten. Bisher gab es jedoch nur einen mündlichen Urteilsspruch. Ursache für die Höhe der Haftstrafe ist laut Pietschik in dem Engagement der Nebenklage zu suchen.
Wir sind zumindest der Meinung, dass maßgeblich dazu beigetragen hat, dass eben genau diese Zeugin, die die Nebenklage beantragt hatte, die mutmaßliches Mitglied dieser Freien Kameradschaft Dresden war, kam und ausgesagt hat, was sie da an diesem 1. Mai 2015 in Saalfeld erlebt hat, was da vorher besprochen worden ist, dass man organisiert angereist ist, dass das zu einer politischen Agenda passte und auch eine Strategie war, da diese Linken anzugreifen, dass man gezielt auf sie zugegangen ist, dass man mit mehreren Personen da auf sie eingeschlagen hat. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da hat die Staatsanwaltschaft gar kein glückliches Bild abgegeben, weil es war vor Prozessbeginn bekannt, dass es diese Aussage gibt von dieser Zeugin. Sie wurde von der Staatsanwaltschaft nicht als Zeugin benannt. Diese Zeugin hat vor Prozessbeginn weitere Mittäter belastet. Bis heute wissen wir nicht von einem weiteren Verfahren, das eingeleitet worden ist. Die Staatsanwaltschaft hat damit total angezogene Handbremse ermittelt. Also das LKA war sehr, sehr engagiert, auch die Täter ausfindig zu machen. Es gab ja keine Personalienfeststellung an dem Tag. Das heißt, man hatte nur das Video dieses einen unabhängigen Zeugen. Das LKA hat mehrere Dutzend Beschuldigte ermittelt, wo man sagen muss, das ist schon mal etwas, was man positiv herausstellen muss, dass da ein Landeskriminalamt es schafft, zumindest da Beschuldigte zu liefern bei so einer schlechten Ausgangslage. Und die Staatsanwaltschaft hat überhaupt nichts daraus gemacht. Unserer Meinung nach hat sich lediglich die 2 Personen angeklagt, wo sie eine Einstellung überhaupt nicht mehr rechtfertigen konnte. Also es gab einen DNA-Treffer, also mein Mandant hatte im Rahmen dieser, wie auf ihn eingeprügelt wurde, hat er sich an dem Bart eines der Täter festgehalten und ihm damit Barthaare entrissen. Und diese wurden natürlich untersucht auf DNA und dann gab es halt einfach einen DNA-Treffer. Das heißt, diesen Menschen nicht anzuklagen, wäre fast nicht begründbar gewesen. Und bei dem Angeklagten aus Dresden war es so, dass der so gut auf diesen Videos zu erkennen war, dass man auch da hätte überhaupt nicht mehr sagen können, warum man, also man sieht auf diesem Video auch tatsächlich, wer den ersten Schlag setzt, dass man da hätte überhaupt nicht mehr begründen können, warum man diese Person nicht anklagt. Vor allen Dingen, weil dieser Angriff ja so massiv war, auch schwere Verletzungen bei den Geschädigten hervorgerufen hat. Aber alles andere hat diese Staatsanwaltschaft, also wie ich es auch vorhin schon geschildert habe, nicht nur im Prozess, sondern auch drumherum ohne Engagement gemacht. Und da drängt sich einem natürlich, auch das habe ich ja schon angesprochen, wenn man jetzt aus so einer Perspektive, dass wir natürlich Geschädigte von rechten Angriffen vertreten, aber auch Antifaschistinnen und Antifaschisten, die da von der Strafverfolgung betroffen sind, wenn man das gegenüberstellt, dann kann man schon mal den Verdacht bekommen, dass es da eine gewisse Affinität zur Strafverfolgung in die eine Richtung, aber zu einer ungewohnten Milde in die andere Richtung gibt.
Eine Staatsanwaltschaft, die sich dem Ermitteln verweigert, obwohl eine Zeugin aussagte, dass ein gemeinschaftlich organisiertes Handeln vorlag, geht diese nicht den Hinweisen auf eine Gruppenstruktur nach. Durch Videoaufnahmen und Aussagen der Zeugin ließ sich feststellen, dass 4 spätere Mitglieder der terroristischen Neonazi-Gruppierung Freie Kameradschaft Dresden dabei waren. Die Gruppierung gründete sich wenige Monate nach dem Vorfall in Saalfeld. Auch zeigten die 80 bis 100 Neonazis eine optische Zugehörigkeit. Die meisten waren schwarz gekleidet und trugen schwarz-weiß-rote Mützen. Viele offensichtliche Hinweise und auch Zeuginnen-Aussagen weisen darauf hin, dass eine Gruppenstruktur gegeben war und dass gemeinschaftlich und organisiert gehandelt wurde. Doch das scheint kein Anlass für die Staatsanwaltschaft zu sein, dem nachzugehen. Wofür hingegen das Gericht sich interessiert, waren die Hintergründe der Betroffenen. Der vorsitzende Richter wollte dem Mandanten von Pietschuk keine Prozesshilfekosten bewilligen.
Er zwang uns dazu, Atteste vorzulegen. Die hat er, ohne uns das mitzuteilen, an die Verteidigung weitergeleitet. Und die haben dann in ihren Plädoyers, also ohne dass es vorher im Prozess schon mal zur Sprache kam, fröhlich dazu beigetragen, irgendwie meinen Mandanten zu diskreditieren. Und als ich versucht habe, dann die Persönlichkeitsrechtsverletzung meines Mandanten zumindest einzuschränken, wurde das Gericht auch sehr ungehalten und meinte, das sei schon alles in Ordnung. Also da muss man sagen, da hat das Gericht sehr, sehr wenig Sensibilität für die Lage eines Geschädigten an den Tag gelegt und auch den nicht geschützt. Und auch die Staatsanwaltschaft hat das nicht getan.
In dem bisher nur mündlich gefällten Urteil wurde der Angeklagte aus Halle zu 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt und der Angeklagte aus Dresden zu 3 Jahren und 6 Monaten. Außerdem machte das Gericht in der mündlichen Urteilsbegründung deutlich, dass es davon ausgehe, dass es sich um einen Übergriff von organisierten Rechten auf Linke handelte. Die Verteidigung der Angeklagten hat jedoch schon Rechtsmittel angekündigt. Laut Pietschuk ist das bisherige Urteil eine Erleichterung für die Betroffenen von dem Neonazi-Angriff. Auch weil bei der angesetzten Höhe der Haftstrafe eine Umwandlung in Bewährungsstrafe fast auszuschließen sei. Offene Fragen bleiben jedoch. Zum Beispiel, ob der Urteilsspruch einen gesellschaftlichen Widerhall findet oder nur aufgrund der schweren und offensichtlichen Beweislage gefällt wurde.
Jetzt blicken wir noch mal kurz auf den Oktober. Seitdem ist die AfD im Bundestag vertreten. Jedem ihrer Abgeordneten stehen pro Monat mehr als 20.000 Euro für Mitarbeiter zur Verfügung. Dazu kommen dann natürlich noch Mittel für die 150 Personalstellen der Fraktion selbst. Ein rechtes Netzwerk erhält damit Zugang zu enormen Ressourcen und auch zu sensiblen Informationen. Die Taz, die Tageszeitung, die Zeitschrift Der rechte Rand und das antifaschistische Archiv APA Beats haben seit Dezember die Hintergründe der Mitarbeiterinnen und der Abgeordneten recherchiert. Die Ergebnisse dieser Recherche kann man finden unter anderem unter taz.de/netzwerk-afd. Dort sind in ineinander geschachtelten Kreisen verschiedene Gruppen eingeteilt, wo man dann recherchieren kann, wer hier welche Verbindungen zu wem genau hat. Aber die AfD ist nicht nur in den Parlamenten anzutreffen, lange nicht, sondern auch unter anderem auf der Straße. Die AfD plant in Berlin für den 27. Mai eine Großdemonstration und natürlich gibt es auch Gegenveranstaltungen. Diese Gegenveranstaltungen kann man nochmal nachlesen unter www.antifa-berlin.info. Und unter anderem ruft da auf, das Bündnis stoppt den Hass, stoppt die AfD. Die rufen auf zu einer Kundgebung ab 11.30 Uhr auf der Reichstagswiese. Antifa-Gruppen rufen auf unter dem Motto Chaos statt AfD. Die geben keine bestimmte Uhrzeit an, die sagen nur, man solle den Preis für die AfD sowie für den AfD-Aufmarsch ein wenig in die Höhe treiben und das Bündnis Nationalismus ist keine Alternative, mobilisiert um 11 Uhr zum Halleschen Tor in Berlin. Des Weiteren rufen Künstler und Künstlerinnen zu einer glänzenden Demonstration auf. Diese soll ebenfalls um 11 Uhr am Weinbergpark im Prenzlauer Berg starten und von dort aus dann zum Maxim-Gorki-Theater weiterführen. Also spätestens ab 11 Uhr ist in Berlin einiges auf der Straße, um gegen die AfD aktiv zu werden. Und damit ein schönes Auf Wiedersehen aus diesen Antifa-Nachrichten, die könnt ihr nachhören unter freie-radios.net oder bei www.radiokorax.de. Bleibt stabil und bis nächste Woche.